wer Sauna ernst nehmen möchte, dem würde ich die finnische Sauna, also 80 bis 100 Grad, ans Herz legen. Regelmäßigkeit ist wichtiger als hohe Frequenz pro Tag. Also lieber regelmäßig wöchentlich in die Sauna gehen, als sich unbedingt an eine hohe Frequenz orientieren.
Länger leben, der Longevity-Podcast mit Natalia Fischer und Dr. Felix Bertram.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Länger leben. Ich bin Natalia Fischer, Redakteurin bei Funke, und mir gegenüber sitzt Dr. Felix Bertram. Schön, dass du da bist, Felix.
Hallo Natalia.
Wir haben in den letzten Folgen über die Faktoren gesprochen, die ja die Basis eines gesunden Lebens sind, also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement. Aber es gibt neben dieser Basis noch ein Ritual, das ebenfalls einen ganz großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben soll. Und das ist die Sauna. Mhm. Und darüber wollen wir heute sprechen. Du selber gehst ja regelmäßig in die Sauna, oder?
Ja, also von diesen ganzen sozusagen Longevity-Gimmicks, das heißt also die über das normale, gesunde Leben hinausgehenden Maßnahmen, ist so Sauna eins der ganz wenigen, von denen ich wirklich Fan bin und wo es auch eine gute Studienlage gibt.
Du sagst, es gibt eine gute Studienlage. Ist es quasi schon wissenschaftlich evident, dass die Sauna unsere Gesundheit und auch unsere Lebenserwartung eigentlich positiv beeinflusst?
Ja, es gibt eine ganz bekannte finnische Studie, die sogenannte Kuopio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist eine finnische Stadt, Ischemic Heart Disease Study, mit über 2000 Teilnehmern, die gezeigt hat, dass Menschen, die 4 bis 7 Mal pro Woche in die Sauna gehen, etwa 40 bis 50% reduziertes Risiko haben, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Und beim plötzlichen Herztod sind die Zahlen sogar noch beeindruckender. 60% verbesserte Mortalität, also oder geringeres Risiko an einem plötzlichen Herztod zu versterben. Also wirklich beeindruckende Daten. Wir müssen aber einschränkend sagen, das ist eine Beobachtungsstudie. Beobachtungsstudien haben immer so ein bisschen das Risiko, dass sie zwar einen Zusammenhang zeigen, aber nicht eine direkte Kausalität. Also wir sehen nicht direkt die Ursache und das Wirkungsprinzip.
Also es könnte sozusagen auch andere Gründe haben, dass die Menschen länger geredet
richtig
haben.
Richtig. Man könnte zum Beispiel annehmen, dass Menschen, die gerne regelmäßig in die Sauna gehen, auch sonst gesund leben. Das andere Problem ist, hat jemand wirklich mitgezählt, ob die alle 4 bis 7 Mal pro Woche in die Sauna gehen? Und was ist, wenn du nur 3 Mal gehst? Also es hat so ein paar Fragezeichen noch, aber ich sag mal, die Beobachtungsdaten sind so beeindruckend und so klar, dass wir ganz sicher davon ausgehen können, dass Sauna einen positiven Effekt hat.
Also sehr wahrscheinlich hat es diesen wissenschaftlich belegten Effekt. Wie lässt sich das denn erklären? Also was macht die Sauna denn so gesund, insbesondere für unser Herz-Kreislauf-System?
Ja, genau wie du sagst, es ist eben nicht nur eine Studie, die irgendwie so aus dem Nichts kommt, sondern die ganze Mechanik eines Saunagangs lässt sich das gut physiologisch darstellen, warum das gesund ist. Es ist wie ein leichtes kardiovaskuläres Training. Also in der Sauna durch die Hitzewirkung wird sozusagen der Kreislauf ein bisschen nach oben gefahren, die Herzfrequenz geht hoch, die Gefäße erweitern sich, ist also sogenannt ein Herz-Kreislauf-Training im Sitzen, wenn man so sagen möchte. Es kommt ein zweiter Effekt hinzu durch die Hitze. Wenn ich lang genug und bei richtiger Hitze in der Sauna bin, dann aktiviere ich sogenannte Hitzeschockproteine, die einen ganz, ganz wichtigen Reparaturmechanismus für die Zellen darstellen.
Also es ist gesund für unser Herz-Kreislauf-System, eigentlich so ein bisschen wie Sport, hast du gesagt. Aber es ist tatsächlich nicht nur für Herz-Kreislauf gesund, sondern Sauna hat ja noch mehr Vorteile für die Gesundheit, oder? Zum Beispiel soll sie auch unseren Blutdruck senken und das Immunsystem stärken. Ist das auch schon wissenschaftlich belegt?
Ja, wir können ja mal durchgehen, wenn du magst. Wir können ja so ein Ampelsystem einführen und sagen, rot nicht belegt, gelb so halb und grün ist gut belegt. Und bei Blutdruck gehört ja zum Herz-Kreislauf-System und insofern gut belegt. Also Sauna hat langfristig einen positiven senkenden Einfluss auf den Blutdruck. Als alleinige Maßnahme sicher nicht zu empfehlen, bei erhöhtem Blutdruck immer den Arzt konsultieren, aber es hat einen positiven Effekt.
Dann hätten wir als nächstes das Immunsystem. Kann die Sauna das Immunsystem stärken?
Da muss ich auf gelb gehen, also moderat. Leichter Effekt eventuell, aber nicht klar belegt.
Dann soll die Sauna auch entzündungshemmend sein. Würdest du sagen, das stimmt?
Auch gelb, Entzündung und Immunsystem hängen eng zusammen. Nicht wirklich klar belegt, wäre ich vorsichtig mit der Aussage.
Dann wären wir bei Stressabbau. Da soll die Sauna auch einen positiven Effekt haben.
Grün, das ist gut belegt. Sauna senkt das Cortisol, den Cortisol-Level und damit hat es einen positiven Einfluss auf Stress. Ich übrigens gehe gern abends vom Schlafen gehen in die Sauna und schlafe danach wirklich gut, oft wie ein Baby. Also
das heißt, es verbessert auch die Schlafqualität grün.
Stress und Schlaf hängen ja auch sehr eng zusammen. Warum es den Schlaf positiv beeinflusst, das eine haben wir genannt. Ein eventueller Faktor. Der zweite ist aber auch, dass es sogenannte paradoxe Reaktionen gibt. Also wir haben ja in der Schlaffolge, in die man auch gerne mal reinhören kann, gehört, dass der Schlaf es gerne ein bisschen kühler hat, also dass der Körper runterkühlen muss. Jetzt würde man sich wundern, warum denn Sauna, das heizt ja den Körper auf, aber es findet eine sogenannte paradoxe Reaktion statt. Das heißt, nach dem Aufhitzen kühlt der Körper ab. Also der Körper sorgt dafür, dass er abkühlt, also Gefäße sind weit gestellt und er will wieder runter in eine tiefere Temperatur und auch dadurch schlafen wir gut ein.
Okay, das heißt, den Haken machen wir bei Schlafqualität auch auf grün, verbessert den
Stimmt,
Schlaf.
Stimmt, ja, genau, grün.
Dann sagen ja viele, dass Sauna auch nach dem Sport total Sinn macht, weil es die Muskeln regeneriert. Ist das richtig?
Spannend, ja. Ich würde mir ein Grün geben, weil ich gerne nach dem Sport in die Sauna gehe, wobei wir unterscheiden müssen zwischen Kraftsport und Ausdauersport. Nach Ausdauersport super, weil es sozusagen den Ausdauersport verlängert. Also ich komme vom Fahrrad oder vom Joggen, habe schon eine hohe Herzfrequenz, gehe in die Sauna, die bleibt dort durch die Hitze noch ein bisschen länger hoch, der Kreislauf bleibt aktiviert. Ich glaube, dass ich weniger Muskelkater habe nach dem Saunagang. Die Wissenschaft sagt eher moderat, also kann einen positiven Effekt haben auf die Regeneration, aber nicht im Sinne von Muskelaufbau und dergleichen, was ja auch wichtig ist, wo wir dann zum Thema Kraftsport kommen. Nach dem Kraftsport sollte man eher nicht in die Sauna gehen, weil es einen eher negativen, so sagt man oder so ist die Hypothese, negativen Einfluss auf die sogenannte Muskelhypertrophie hat. Also nach dem Kraftsport vielleicht dann nicht oder ein paar Stunden warten oder dann sozusagen alternierend am nächsten Tag in die Sauna statt am gleichen Tag.
Muskelhypertrophie heißt, die Muskeln wachsen und die Sauna würde das hemmen?
Genau, Hypertrophie heißt Wachstum, also die Muskelzelle wächst. Die wächst, wenn ich ihm einen Reiz gebe, also ich stemme ein Gewicht, dann reize ich den Muskel und in der Regenerationsphase wächst er und wird größer. Und offenbar ist es so, dass die Hitze, gerade die Hypertrophie, also nach dem Krafttraining, gehemmt wird.
Okay, dann merken wir uns nach dem Kraftsport vielleicht lieber nicht, nach dem Ausdauersport auf jeden Fall.
Genau, wie gesagt, Wissenschaft kann sich auch immer ändern. Das ist der Stand jetzt, kann auch sein in 2 Jahren, dass wir sagen, ist alles Unsinn, aber so ist es im Moment mal diskutiert.
Dann soll die Sauna ja auch einen positiven Effekt auf die Haut haben. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein bei so ein paar Hauterkrankungen. Aber prinzipiell ist es gut für die Haut, wenn man hin und wieder mal in die Sauna geht?
Da würde ich jetzt rot setzen. Also Sauna ist insgesamt gut, natürlich auch für die Haut, aber es hat keinen nachweislich wissenschaftlich direkt positiven Effekt auf die Haut. Im Sinne, dass es Faltentiefe reduziert oder die Hautbarriere stärkt oder irgendwelche Hautkrankheiten halt. Es bringt natürlich Blut in die Haut durch die Gefäßerweiterung. Ein bisschen Durchblutung der Haut ist nicht schlecht, aber ein explizit positiver Effekt eher gelb-rot.
Okay. Und dann der letzte wäre, Sauna soll sogar, das finde ich ganz spannend, das Demenzrisiko senken.
Auch hier wäre rot.
Schade.
Also wie gesagt, Sauna, was insgesamt der Gesundheit zuträglich ist, wird in irgendeiner Form auch generell alles ein bisschen verbessern. Aber es gibt keinen wissenschaftlich nachweislich positiven Effekt auf Demenz und ähnliche Erkrankungen.
Ja, aber Sauna hat super viele Vorteile, wie wir jetzt festgestellt haben. Und wenn man jetzt von diesen Vorteilen profitieren will, dann gibt es ja ein paar Regeln, die man beachten sollte, wie man sozusagen richtig sauniert. Vielleicht können wir da auch nochmal ein paar praktische Tipps sozusagen durchgehen. Zum Beispiel, wie lange sollte so ein Saunagang überhaupt sein? Wie lange machst du das?
Das hängt sehr eng mit der Temperatur auch zusammen. Also ich habe die Sauna auf 80 Grad eingestellt und ich bleibe dort ungefähr 20 Minuten. Will aber auch ganz ehrlich sein, das gelingt mir nicht immer. Manchmal bin ich auch nach 15 Minuten am Limit und will raus. Anfänger schaffen vielleicht 8 oder 7 Minuten. In dieser Spanne bewegen wir uns. Also zwischen 8 und 20 Minuten.
Bei 80 Grad Temperatur.
Bei 80 Grad. Mhm. Wenn ich 100 Grad einstelle, dann wird das entsprechend kürzer, ja.
Okay, und ich glaube, es ist ja so, man muss eine bestimmte Körperkerntemperatur erreichen, damit die Sauna überhaupt diese gesundheitlichen Effekte hat. Kannst du das nochmal erklären? Also welche Körperkerntemperatur sollte es sein und wie messe ich die überhaupt?
Das ist ein super Thema. Da hatten wir auch mal abseits der Mikrofone schon eine Diskussion zu. Die Körperkerntemperatur, um Hitzeschockproteine zu aktivieren, das ist ja ein wichtiges Element, was wir haben wollen durch die Sauna, sollte bei 38,5 bis 39 Grad liegen. Wie messe ich das? Das ist ganz schwer möglich. Also die wenigsten werden sich ein Fieberthermometer, ein Popo schieben und in die Sauna gehen.
Oder ein Thermometer schlucken.
Genau, das hat ja Brian Johnson gemacht. Da wollte ich jetzt gerade drauf hinkommen. Der Brian Johnson hat ja ein Thermometer geschluckt. Das ist dieser Longevity Typ aus den USA, kann man viel Positives sehen, aber auch durchaus ein paar Kritikpunkte. Der hat das geschluckt und der hat festgestellt, dass er über eine halbe Stunde in der Sauna sitzen muss, bis er auf diese 38,5 Grad kommt.
Würde man ja eigentlich nicht schaffen.
Würde das nicht schaffen, ich würde kollabieren vorher. Insofern ist das, wäre auch die andere Frage, wer hat das jemals gemessen und in welcher Form? Also wir reden manchmal hier so mit Zahlen und spielen mit Zahlen, wo man sich dann doch schon fragen muss, gibt es da überhaupt irgendwelche relevanten Studien zu oder ist das nicht hypothetisch oder rein mechanisch abgeleitet, also rein aus der Theorie? Ich würde sagen, wenn das so ist, was der Brian Johnson sagt, dann ist es möglicherweise schwer, auf diese Kerntemperatur zu kommen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass die Sauna sehr viele positive Effekte hat und wir wissen ja nicht, ob nicht auch schon bei 37,9 oder 38,1 vermutlich schon gewisse positive Effekte eintreten und deshalb würde ich bei der Zeit bleiben. Ich habe auch lange meine Herzfrequenz gemessen in der Sauna, über meine Uhr abgeleitet und habe gesagt, so wenn ich bei 125 Schlägen pro Minute bin, dann habe ich mein Maximum erreicht, dann ist es für mich ausreichend, dann gehe ich raus aus der Sauna. Das ist aber auch kein verlässlicher Indikator, das ist bei jedem ein bisschen anders. Ich glaube, wir halten es einfach, 15 bis 20 Minuten bei 80 Grad sollte eine Zielmarke sein und wenn ich das so durchziehen kann, dann bin ich sicher mit vielen guten, positiven, gesunden Effekten ausgestattet nach dem Saunagang.
Ist ja auch ein bisschen individuell wahrscheinlich. Wenn man Anfänger ist, dann kann man es ein bisschen kürzer halten und sich dann langsam steigern.
Ja, logisch. Ja. Absolut. Gar keine Frage.
Und was würdest du denn sagen oder was sagt die Wissenschaft, wie viele Saunagänge sollte ich denn dann hintereinander machen? Nicht nur einen, oder?
Mehrere schon. Ich mache ehrlicherweise nur einen und es gibt auch genug Evidenz, dass auch ein Saunagang schon durchaus gut ist. Ich glaube, wichtiger als mehrere an einem Tag zu machen, sind regelmäßige Saunagänge. Ich versuche mindestens auf 3 Saunagänge pro Woche zu kommen. Wenn ich Zeit habe und in Stimmung bin, mache ich auch mal einen zweiten, aber in der Regel mache ich einen. Aber wenn du mich so fragst, zwischen einem und 3.
Laut dieser finnischen Studie ist es aber, glaube ich, so, je mehr, desto besser, oder? Also je öfter ich in der Woche in die Sauna gehen würde, desto besser für meine Gesundheit eigentlich.
Offenbar. Die finnische Studie sagt 4 bis 7 Mal pro Woche. Nun muss man wissen, Finnen haben in jedem Raum eine Sauna. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber das ist bei denen ein Teil ihrer Kultur. Können die vielleicht einfacher machen. Bin ich jetzt insofern skeptisch, weil niemand gemessen hat, wie sind die positiven Effekte von dreimal pro Woche in die Sauna zu gehen. Und ich bin ziemlich sicher, die sind auch gut. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich schaffe nicht 4 bis 7 Mal, ich lasse es ganz, dem würde ich doch ans Herz legen, guck mal, wenn du 2 Mal pro Woche schaffst, bist du sicher auch, tust du was Gutes für deinen Körper.
Also wie es in den Alltag passt eigentlich.
Genau. Regelmäßig ist wichtiger, glaube ich, als alle Zahlen einzuhalten, die vorgegeben sind aus den Studien.
Gibt es denn eine optimale Zeit, ob ich jetzt morgens oder abends sauniere? Gibt es da irgendwelche Daten zu?
Da streiten sich die Geister. Ich mache beides, also wenn ich morgens mein Ausdauertraining mache, gehe ich danach in die Sauna. Das aktiviert mich, also ich fühle mich dann frischer und besser im Tag. Lieber mache ich es aber fast abends, weil ich danach super schlafen kann. Ich glaube, das darf jeder für sich entscheiden. Mir ist keine Studie bekannt, die belegen würde, dass die Tageszeit eine relevante Rolle spielt.
Und gibt es irgendwelche Daten dazu, ob man jetzt im Sitzen oder im Liegen mit Filzhut, ohne Filzhut, wie machst du das?
auch das ist beides, glaube ich, okay. Also ich sitze, weil meine Sauna sehr klein ist. Ich musste die irgendwie in mein Schlafzimmer basteln und habe da nicht so viel Platz. Liegen ist für den Kreislauf insgesamt vermutlich besser, aber geht beides. Der Filzhut ist noch ganz spannend. Filz hat eine ganz niedrige Wärmeleitfähigkeit und hat daher einen schützenden Effekt auf den Kopf und das Gehirn. Gerade der Kopf und das Gehirn sind sehr hitzeempfindlich und deshalb haben viele Finnen oder auch Russen diese Filzhüte auf. Ich übrigens auch, weil es den Kopf vor Hitze schützt und ich dadurch etwas länger in der Sauna aushalten kann.
Ihr wollt mehr wissen zu gesunder Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln oder gutem Schlaf? Wir sammeln eure Fragen rund um Longevity und Felix beantwortet sie in unseren Sommerfolgen. Schreibt uns eine Mail an längerleben@funkemedien.de. Dann gibt es ja noch einige Sachen, die wir vor und nach der Sauna beachten sollten. Zum Beispiel, das ist eigentlich selbstverständlich, wir sollten keinen Alkohol trinken und dann in die Sauna gehen. Wir sollten auch nicht schwer essen oder hungrig in die Sauna. Gibt es da noch mehr Sachen, die wir beachten sollten, bevor wir in die Sauna gehen oder nachdem wir die Sauna verlassen?
Du hast schon die wichtigsten Sachen gesagt. Ich glaube, vorher auch, also die Sauna verstärkt immer den Status, in dem du bist. Also wenn ich nicht gut geschlafen habe oder leicht kränkel, gehe ich sicher auch nicht in die Sauna. Das ist vielleicht noch wichtig. Kurz duschen finde ich aus Hygienegründen wichtig. Und wie gesagt, ich versuche vorher kein Krafttraining oder wenn ich Krafttraining gemacht habe, danach nicht in die Sauna zu gehen, aus genannten Gründen.
Dann sollte man ja nach der Sauna noch viel trinken. Das ist wichtig, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Ist es denn auch wichtig, dass man den Elektrolythaushalt ausgleicht? Denn beim Schwitzen verlieren wir ja ganz viele Mineralstoffe. Sollte man das dann irgendwie was Salziges essen oder so?
Beim klassischen Saunagang oder bei den klassischen Saunagängen, die wir so als Normalsaunierer machen, ist das nicht zwingend nötig. Wenn du Hochleistungssportler bist und hast ein intensives Ausdauertraining gemacht, wo du viel geschwitzt hast und gehst da noch in die Sauna, mag das sinnvoll sein, aber für den Normalgebrauch braucht es das eigentlich nicht.
Und wie ist das mit dem Aufguss? Der bringt ja eigentlich vor allem Luftfeuchtigkeit nochmal in die Sauna, aber hat der noch irgendwie einen zusätzlichen Effekt für die Gesundheit?
Auch ein spannendes Thema. Der Aufguss bringt ein subjektiv stärkeres Hitzegefühl, also höhere Luftfeuchtigkeit, subjektiv stärkeres Hitzegefühl, bringt aber keinen gesundheitlich zusätzlich positiven Effekt. Also ich mache keine Aufgüsse mehr in der Sauna. Wer das gerne macht, soll das gerne machen. Aber es gibt hier keinen Beleg, dass das einen zusätzlich positiven Effekt hat.
Persönliche Präferenz.
Genau.
Eigentlich.
Mhm. Genau.
Dann ranken sich ja so ganz viele Mythen auch noch so um das richtige Abkühlen. Und das ist ja generell auch ein Riesenthema noch bei Sauna. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Also es gibt einen optimalen Ablauf, der immer wieder empfohlen wird, dass man erstmal in der frischen Luft abkühlt, dann so die Arme und Beine mit so kaltem Wasser abbraust und am Ende erst den ganzen Körper abkühlt. Manche setzen sich dann gern auch nochmal in so ein Eisbecken oder im Winter in Schnee. Ist das wichtig, dieses richtige Abkühlen im Anschluss an die Sauna?
Das war für mich ein ganz interessantes Thema, weil ich Sauna gerne mache, aber nicht immer und zu jeder Jahreszeit danach mich so wahnsinnig gerne kalt abdusche. Gerade abends nicht, weil ich dann schon so ein bisschen schläfrig war und das nicht machen wollte. Und tatsächlich ist es so, dass Abkühlen ist wichtig, aber wir kühlen ohnehin ab. Wenn wir aus der Sauna gehen, kühlen wir logischerweise ab, weil die Umgebungstemperatur tiefer ist. Und es ist auch völlig okay, so lauwarm oder halbkühl zu duschen, je nach Präferenz oder eventuell nur in der Luft abkühlen zu lassen. Abkühlung ist wichtig, geschieht aber so oder so. Es ist nicht zwingend notwendig, dass wir uns ins Eis legen oder eiskalt abduschen. Wer das gerne machen will, der kann das machen. Wir müssen aber auch hier ganz klar sagen, es gibt keine guten Langzeitstudien zu positiven Effekten durch das Abkühlen. Wir fühlen uns besser, weil durch diesen Abkühlschock, sage ich mal, wird Noradrenalin, also ein Hormon freigesetzt, das sozusagen das Wohlbefinden und sozusagen ein bisschen Euphorie-Status bewirkt. Aber es gibt, wie gesagt, keine Langzeitdaten, die mit dieses Thema Cold Plunge oder Kryokammer oder Eisbaden nach Sauna, die dann einen positiven Effekt zeigen. Also nicht unbedingt notwendig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade im Winter bin ich da auch ein bisschen nachgiebiger mit mir und kühle mich so halb kalt, halb warm ab und das ist fein. Im Sommer, wenn es 30 Grad ist draußen und ich aus der Sauna komme, da finde ich es manchmal auch cool, mich wirklich mal kurz ganz kalt abzuduschen. Also ganz nach Präferenz, aber mit dem Kreislauf aufpassen. Also wer kardiovaskuläre Vorbelastungen hat oder Erkrankungen, wer in einem gewissen Alter ist, soll das bitte vorsichtig machen. Also mit Armen und Beinen anfangen und langsam abkühlen und nicht gerade untrainiert und ungewohnt ins Eisbad steigen.
Das macht man fürs Herz quasi, dass man erst die Arme und Beine so zum Herzen hin abkühlt und so, dass man
richtig
sein Herz nicht schockt.
Weil die Gefäße ziehen sich dann wieder zusammen durch die Kälte, nicht? Also Wärme erweitert die Gefäße, Kälte lässt sie zusammenziehen und jetzt stelle ich mir vor, ich habe eventuell eine kardiovaskuläre Vorerkrankung, also eine Verkalkung in den Herzkranzgefäßen, dann kann so ein Kälteschock da auch mal zu einem Problem führen.
Und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, und zwar bei den Kontraindikationen. Also das beschreibt ja immer, wer jetzt nicht in die Sauna gehen sollte, für wen das möglicherweise auch gefährlich werden könnte. Du hast schon angesprochen, Menschen mit Herzerkrankung, also Menschen mit Herzschwäche oder Herzrhythmusstörung, auch Menschen, die kürzlich einen Herzinfarkt hatten, sollten besser nicht in die Sauna gehen. Das kann gefährlich werden unter Umständen. Gibt es noch weitere Kontraindikationen, wer nicht in die Sauna gehen sollte?
Genau, Herz hast du genannt, auch immer in Absprache mit dem Arzt natürlich, ganz wichtig. Akute Entzündungserkrankungen, also Fieber, Erkältungen, andere Entzündungen, auch Hautentzündungen sollten nicht in die Sauna. Menschen mit Thrombosen oder Venenentzündungen oder sehr niedrigen Blutdruck, kann auch ein Problem sein. Also wer sehr niedrigen Blutdruck hat, Gefäße erweitern sich, der Blutdruck sinkt weiter ab.
Dann würde man kollabieren oder was würde dann
passieren? Ja, kann zum Kreislaufkollaps führen, ja, genau. Hautentzündung oder Hauterkrankung hatten wir schon am Rande genannt. Kinder dürfen in die Sauna, aber nur in Begleitung mit Erwachsenen. Angepasste Temperatur, also eher auf 60 oder 70 Grad, nicht so lange, vielleicht nur 5 Minuten. Das also mit Vorsicht, aber grundsätzlich gibt's keine Kontraindikation für Kinder, die gesund sind. Und ältere Menschen, die grundsätzlich Gesundheitsrisiken haben, sollten die Sauna durchaus machen, aber sich daran gewöhnen und auch durchaus angepasst.
Also ein bisschen langsamer angehen, vielleicht ein bisschen niedrigere Temperaturen starten. Wir haben ja jetzt ganz viel über Sauna gesprochen und meinten wahrscheinlich die ganze Zeit sozusagen die finnische Sauna, also die klassische Sauna, in der es so 80 bis 100 Grad heiß ist, niedrige Luftfeuchtigkeit. Aber es gibt ja, hast du auch schon angesprochen, noch andere Sauna-Varianten sozusagen. Vielleicht können wir die auch nochmal kurz ansprechen und auf die Gesundheitseffekte einmal durchgehen. Zum Beispiel gibt es die Bio-Sauna. Die ist ja ein bisschen kühler. Hat die ähnliche Effekte wie die finnische Sauna oder bringt die uns nicht so viel?
Alle Studien basieren auf der finnischen Sauna und auf der Kernidee, dass ich meinen Herzkreislauf insofern ein bisschen triggern möchte, dass der sozusagen mit der Herzfrequenz hochgeht und dass ich die Hitzeschockproteine aktivieren möchte. Und wenn ich nicht auf 80 bis 100 Grad komme, ist es deutlich schwieriger, in diese Bereiche zu kommen. Also wenn wir über Biosauna reden, Dampfsauna, Infrarotsauna, dann reden wir von Temperaturbereichen, sage ich jetzt mal, um die 60, 70 Grad, um mit diesen Temperaturen auf eine entsprechende Körperkerntemperatur zu kommen, müsste ich einfach deutlich länger in der Sauna sitzen. Was wiederum dann auch andere negative Effekte bringen kann, also Dehydrierung oder so. Wenn ich jetzt eine Stunde da sitzen muss, um auf diese Körperkerntemperatur zu kommen, ist das eher mal riskant, als dass es positiv ist. Also finnische Sauna ist die, mit der alle Studien gemacht worden sind, und finnische Sauna ist die, über die ich spreche. Ich bin auch schon angefeindet worden wegen dem. Ich habe mal einen Instagram-Post gemacht, der viral gegangen ist mit 1,3 Millionen Views. Und da gab es ganz viele, die diese Infrarotsauna so verteidigt haben. Und die sei doch, man fühle sich wohl und die sei für die Haut gesund. Und dann sage ich nochmal, schaut, das ist alles gut. Macht Sachen, die euch gut tun. Ich rede jetzt aber über Themen, die wissenschaftlich bewiesen sind oder nicht bewiesen sind. Und insofern, das ist alles, was ich sage. Wer gerne in seine Infrarotsauna geht, soll das gerne machen. Aber wissenschaftlich eben schwer ableitbar, dass es einen gesundheitlich positiven Effekt im gleichen Umfang bringt wie die finnische Sauna.
Die Infrarotsauna muss ich mir vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist eine Sauna oder so ein Raum, wo man dann quasi unter Infrarotlicht sitzt und die Haut quasi nur, oder man wird erwärmt. Es ist nicht warm in dem Raum, sondern die Haut selber wird erwärmt. So läuft das dann ab, ne?
Ja, ich glaube, es heizt auf so 60 Grad. Die Haut wird schön erwärmt. Das fühlt sich auch sicher toll an. Mhm. Alles gut. Aber es ist im Moment schwer vorstellbar, dass auf diese Art mit normalen Sitzzeiten diese Gesundheitseffekte erzielbar sind wie bei einer finnischen Sauna.
Und Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für das Dampfbad, für das Hammam.
Genau. Ich war übrigens ganz lange Fan vom Dampfbad. Ich hatte, wenn ich irgendwo in der Sauna war, bin ich immer ins Dampfbad gegangen, weil ich das angenehmer fand, bis ich rausgefunden habe, dass das eben leider auch von der, das Dampfbad fühlt sich warm an, weil es so eine Luftfeuchtigkeit hat, ne?
100%, ja.
Genau, aber es ist halt auch nur 60 Grad oder irgend sowas in der Art. Und insofern leider kommt nicht auf den Effekt wie eine finnische Sauna.
Dann lass uns mal, wo wir schon dabei sind, so ein paar Saunamythen überprüfen. Ich habe nämlich in der Recherche ganz viele Mythen gefunden, die so im Umlauf sind, und einige davon sind wahr, andere wahrscheinlich falsch. Vielleicht können wir die einmal durchgehen. Und zwar das erste, worauf man immer wieder stößt, ist: Saunieren unterstütze beim Abnehmen. Ist das wahr oder falsch?
Rein technisch ist das richtig, weil ich Wasser verliere. Das heißt, wenn ich in die Sauna gehe, mich davor wiege und dann viel schwitze in der Sauna.
Bin ich leichter.
Und danach wiege, bin ich erstmal leichter. Aber es ist einfach nur Wasserverlust. Mhm. Und sobald ich wieder was getrunken habe, ist der Effekt hin. Also nein, es hilft nicht beim Abnehmen.
Falsch.
Falsch.
Dann der nächste Mythos wäre: Erkältung kann man in der Sauna Ausschwitzen, wahr oder falsch?
Falsch, Ausrufezeichen.
Also es schadet auch eher, ja, ne, wenn man krank in die Sauna geht.
Auf keinen Fall krank in die Sauna gehen, ja.
Dann Nummer 3, Sauna entgiftet den Körper, weil man Schadstoffe und Schlacken ausschwitzt, wahr oder falsch?
Falsch.
Falsch?
Ist unmöglich über die Haut, Molekülgröße, also das Thema entgiftet, aber wir entgiften über die Organe, Leber und Niere, aber selbst wenn wir das mal hypothetisch uns überlegen wollen, sind solche Substanzen viel, viel zu groß, als dass sie über die Haut ausgeschwitzt werden können, ist also ausgeschlossen.
Dann, das haben wir schon angesprochen, nach dem Sport Sauna reduziert den Muskelkater.
Ja, kann ich selber für mich sagen und ich glaube, da gibt es gute, auch Beobachtungsstudien, ist ja immer ein subjektives Empfinden. Du kannst Muskelkater nicht objektiv messen, aber ich glaube, das könnte ich als wahr bezeichnen.
Da ist vielleicht was dran.
Ja.
Dann die Nummer 5, das ist auch schon die letzte. Nach der Sauna kann man besser schlafen. Das haben wir ja schon besprochen.
Hatten wir schon besprochen.
Das ist wahr.
In meinem Fall 100% ja. Und ja, ich glaube, das kann man auch so.
Kann man einen Haken dran setzen.
Und vor allen Dingen die Mechanik, warum das so ist und warum es funktioniert, ist relativ eindeutig durch diese paradoxe Reaktion. Körper wird abgekühlt, aber auch Stressreduktion. Also es kommen da verschiedene Faktoren ins Spiel, die den Schlaf dann fördern.
Ja, super. Danke fürs Aufklären, Felix. Ich glaube, einige dieser Mythen halten sich nämlich wirklich hartnäckig. Dann lass uns am Ende dieser Folge auch nochmal unsere Longevity-Tipps durchgehen. Was wären denn nach der Folge heute deine 3 Tipps zum Thema Sauna?
3 Longevity-Tipps von Dr. Felix Bertram.
Sehr gerne. Also, Tipp Nummer 1, wir reden von der finnischen Sauna. Wer Sauna ernst nehmen möchte, dem würde ich die finnische Sauna, also 80 bis 100 Grad, ans Herz legen. Tipp Nummer 2, Regelmäßigkeit ist wichtiger als hohe Frequenz pro Tag. Also lieber regelmäßig wöchentlich in die Sauna gehen, als sich unbedingt an eine hohe Frequenz orientieren. Und das Dritte ist, weil sich vielleicht einige Leute fragen, wenn ich doch keine Sauna habe und keine Sauna in meiner Nähe ist, wie kann ich denn trotzdem einen positiven Effekt erreichen? Und jetzt komme ich mit was Überraschendem, nämlich Baden. Wir haben ja schon gesagt, dass die anderen Saunen teilweise diesen Effekt nicht erreichen, aber Baden schafft das.
Wobei es ja eigentlich kühler sein müsste als 80 Grad.
Und ja, und zwar deshalb, weil das Wasser sehr hitzeleitfähig ist. Mhm. Also ich brauche beim Baden gar nicht so hohe Temperaturen, also 38 bis 41 Grad. Und meistens kühlt das Wasser dann irgendwie ab und wir lassen nochmal heißes Wasser nachlaufen, gewöhnen uns daran und können mit der Temperatur noch ein bisschen höher gehen. Und wenn ich eine halbe Stunde auf dem Niveau bade, erreiche ich einen ähnlichen Effekt wie bei der Sauna. Das vielleicht einfach für Menschen, die nicht so einfach Zugang zur Sauna haben, auch mit einem Bad kann ich den Effekt halbwegs nachstellen.
Sehr guter Tipp. Ja, vielen Dank, Felix. Ich glaube, es wurde heute deutlich, welche Vorteile die Sauna wirklich für unsere Gesundheit hat und dass es sich lohnt, wirklich regelmäßig in die Sauna zu gehen. Jeder, der die Möglichkeit hat, sollte das nutzen oder heiß baden. Vielen Dank, dass du heute da warst und wir hören uns nächste Woche.
Ja, super.
Im Laufe dieses Podcasts wollen wir mehr darüber erfahren, was wir für ein langes und gesundes Leben tun können. Abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns an längerleben@funkemedien.de. Wir hören uns nächste Woche.
Ein Podcast von Funke.